Juhu.
Na?
Na?
Geht doch hier.
Ich bin jetzt immer besorgt, dass du mich hier alleine lässt.
Ja.
Dann sitze ich da immer und denke so, ja.
Hat geklappt heute.
Klappt heute, sehr gut. Was bist du so von, was hast du so von oben?
Guckst ja, auf, ich muss hier, ich bin hier nicht zu Hause und ich muss hier so mein Handy auf dem Tisch quasi legen und guck jetzt da so von oben schön so rein.
Okay.
Und die Doppelkinn-Pose.
Sehr schön. Und der Hund piepst.
Und der Hund piepst.
Ich höre das noch.
Ja, hier was ist etwas los.
Was will er?
Das weiß man nicht so genau. Sie hat gerade eingebildete Welpen und gibt Milch und ist quengelig. Und viele Tatsachen regen sie auf gerade.
Wer weiß, was die eingebildeten Welpen gerade anstellen. Das ist ja auch...
Ja, das weiß keiner genau. Sie sind ja unsichtbar.
Ja, das ist ja auch vielleicht aufregend.
Ja.
Na gut. Teil 7.
Teil 7 schon. Es ging Teil schnell.
7. Ja. Teil 7 und es geht um... wie wir alle sein sollen. Im besten Falle, nein. Also was für Menschen oder wie Menschen sein sollten, damit besonders aufgeregte Hunde möglichst viel von ihnen haben.
Mhm.
Ja, das ist ja ein häufiges Phänomen, da haben wir auch schon an anderer Stelle drüber gesprochen, dass zum Beispiel diese Art von Hunden ihr Verhalten deutlich besser unter Kontrolle haben in einer gut geführten Dog-Walker-Gruppe oder in einer gut geführten Uta. Da haben wir schon drüber gesprochen. Und das wollten wir nochmal zum Thema machen, weil das ein häufiges Beratungsthema auch ist, weil das eigentlich ja total cool ist. Aber Menschen natürlich dazu neigen, das eher deprimierend zu finden. Also sagen, ja gut, also da geht's doch auch, warum geht's bei mir nicht? Was muss ich tun? Oder das wäre ja dann schon wieder, das wäre ja schon konstruktiv. Was muss ich tun, damit das bei mir auch so läuft?
Mhm. Und es ist auch, finde ich, immer ein schöner Indikator, sich das mal genau anzugucken. Denn wenn es jetzt wirklich so ist, was ja sein kann, dass der Hund sich nur so zeigt bei dieser Person, dieser einen, und ansonsten mit anderen Leuten super ruhig sein kann, dann ist es natürlich wirklich ein Hinweis, dass hier eine Beziehungsproblematik dahinter steht, also dass es an der Beziehung hängt. Und wenn der Hund wirklich sehr hibbelig ist, ist es ja eher so, dass andere Leute, dass er sich da viel mehr bemüht und die es viel leichter haben, aber nicht, dass er da total ruhig ist. Also das würde mir schon zu denken geben, wenn ein Hund bei seinem Mensch wirklich auffällig aufgekratzt ist und dann bei jemand anderem wirklich total entspannt, total cool, nicht nur einfach sich hemmt, sondern wirklich... In seiner Energie komplett anders ist, das würde ja wirklich dafür sprechen, dass das eine persönliche Sache zwischen den beiden ist ausschließlich. Aber meistens ist es ja einfach jemand anderes, da hat er sich besser im Griff, ist immer noch der gleiche.
Genau, meistens ist es ja so, dass die Leute dann auch von der Problematik berichten, aber das halt nicht so ein Problem darstellt, weil einfach die Struktur und das System dafür sorgen, dass der Hund sich besser zusammenreißen kann. Ne? Und natürlich auch die begrenzte Zeit vielleicht. So, also ist ja auch auf beiden Seiten, also professionelle Hundebetreuungsprofis haben sich ja auch für diese kurze Zeit, also die haben ja ein anderes Auftreten, als wenn die mit dem Hund zusammenleben würden. Das ist ja schon mal so Punkt Nummer 1, der irgendwie wichtig ist. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ja einfach auch die Stimmung in der Gruppe, die ja in der Regel auch gewachsen ist, dann schon so sicher ist, dass halt auch so ein aufgedrehtes Tierchen da nicht sofort alles sprengt, sondern dann andersrum eher davon profitiert, dass die anderen auch sagen, ey, Entschuldigung, das darf man hier nicht. Also, dass der von allen Seiten da auch so die Richtung gewiesen kriegt. irgendwie.
Und wenn es den Leuten so schlecht geht, also wenn sie so sagen, ich habe jetzt, also der Klassiker ist ja tatsächlich, dass die Frau ins Hundetraining kommt und sagt, es ist ganz blöd und es läuft irgendwie nicht und ich kümmere mich hauptsächlich um den Hund. Und jetzt zum Beispiel mein Partner sagt, er hat gar kein Problem, bei ihm ist der Hund nicht so. Da muss man natürlich auch genau abfragen und prüfen, was heißt das? Also wenn jemand sich maßgeblich nur am Wochenende mit dem Hund beschäftigt, ist natürlich auch die Einschätzung eines Problemverhaltens vielleicht viel, viel geringer. Oder wenn jemand den Hund einfach besser halten kann und es nicht so weh tut, wenn er zieht und hüpft. Also ist es da wirklich, das würde ich immer erstmal einmal kritisch abprüfen, ist es wirklich besser? Weil
Ja, oder alleine, dass jemand dann in seiner Freizeit am Wochenende nichts anderes macht, als dann mit dem Hund gehen, wohingegen der andere Teil der Familie oder Elternteil dann ja auch oft irgendwie den Hund mitnehmen muss, die Kinder in die Schule bringen, weil sonst kein Zeitfenster ist und das alles in den Alltag integrieren. Das sind ja alles so Dynamiken, die man sich gut angucken muss, die natürlich eine große Rolle spielen für die Stimmung, die dann auf so einem Spaziergang herrscht, ne?
Ja, oder wenn die eine Person nur den Spaßbereich abdeckt und Gassi geht, wo der Hund freiläuft und dann flippt er da auch völlig rum, aber es ist egal, weil dafür fährt man weit irgendwie raus und es macht alles nichts, es stört nicht. Aber das Laufen an der Leine oder wie du schon sagst, so im Alltagsgeschehen ist die Hölle. Ja, da kann das auch manchmal so rüberkommen, wie ich habe ein Problem und alle anderen haben das nicht. Und das wäre erstmal was, wo ich mal relativieren würde und gucken würde, ist es wirklich so oder ist nur die Empfindung oder der Druck des Problems größer bei der einen Person, was der häufigere Fall ist und seltener der Fall, dass wirklich, ne, der Mensch, der ins Training kommt, dass der Hund sich da die ganze Zeit daneben benimmt, aber bei dem anderen super lieb und brav und toll ist, das ist eigentlich eher selten der Fall.
Ja. Was schon passiert, ist, dass sich Menschen und Hunde zusammenfinden, die ähnliche Schwierigkeiten haben mit der Impulskontrolle und der Frustrationstoleranz. Das passiert sogar relativ oft. So wie auch Menschen oft sich zusammenfinden in diesen Konstellationen. Das scheint sich gegenseitig anzuziehen. Und das findet man bei Menschen und Hunden auch häufig. Und das ist natürlich auch auf den ersten Blick ungünstig. Und dann, da haben wir auch jetzt schon drüber gesprochen, aber es ist ja auch nochmal gut zu sagen, auf den zweiten Blick ist es eigentlich ganz cool. Weil wenn man das so rausfinden kann, also das so fragt, wie ist denn eigentlich dein Empfinden? Also wie kannst du das nachvollziehen, wie der Hund sich fühlt? Weil, ne, gibt es Situationen, wo du dich ähnlich fühlst und so. Und dann jemand sich darauf einlässt, dann ist das natürlich eigentlich eine super Voraussetzung für eine Beratungssituation und für eine Verhaltensänderung, weil beide haben das gleiche Problem und beide arbeiten am gleichen Problem. Und wenn man das schafft, dass der Mensch, vor allem wie der Hund sich fühlt, wissen wir ja auch nur begrenzt, aber dass vor allem der Mensch dann sich nicht mehr so als Gegenpart fühlt, der das aussteuern muss und das nicht schafft, sondern das so sehen kann, dass man sagt, okay, wir haben hier das gleiche Problem, wie können wir denn daran arbeiten? Also ich brauche das und das. Wie sieht es denn beim Hund aus? Was braucht der? Und dann können wir zusammen üben. Ne?
Ja, ist so, weil es ja, wenn man es sieht und erkennt, total viele Chancen bereithält. Und wenn es nicht erkannt wird oder so vielleicht erkannt, aber nur als Defizit gesehen wird und so weiterläuft, hat es ja vielleicht auch Auswirkungen. Gerade in der Erziehung ist es ja tatsächlich so, dass es gut ist, sich selber zusammennehmen zu können, um jemand anzuleiten, sich zusammenzunehmen. Also dieses ganze Koregulieren in frustrierenden Situationen, selber nicht ausflippen, wenn jemand ausflippt, der das noch nicht leisten kann aufgrund seines Alters, sind ja ganz, ganz maßgeblich, wie gut ein Welpe lernt, sich zusammenzunehmen, aber auch der Anspruch, wenn ich selber schon das Gefühl habe von, oh, das wäre mir jetzt auch alles schon viel zu viel, und mein persönlicher Anspruch, weil ich da selber nicht gut ausgestattet bin, ist total gering, dann fördere ich natürlich den Hund vielleicht weniger, als wenn ich selber denke, naja, das wird ja wohl drin sein, das wird das ist doch total easy, hier jetzt mal eine halbe Stunde stillsitzen, ist ja wohl kein Ding.
Ja.
Ich glaube, das macht dann auch tatsächlich im Erziehen was aus, wie viel man vom Hund abverlangt. Und wenn nie was abverlangt wurde, ist natürlich auch schwer, das auszuprägen.
Ja. Ganz oft sind ja solche Hunde dann für Menschen auch der erste Berührungspunkt, sich mit so eigenen Themen auseinanderzusetzen. Das hat man ja auch bei anderen Sachen, auch bei Aggression hat man das ganz viel, dass Menschen sich zum ersten Mal damit auseinandersetzen, Grenzen zu setzen oder seine eigenen Grenzen zu verteidigen. Und ja, so ist es hier auch oft. Also das Wichtigste ist tatsächlich da, dass wir als beratende Person aufhören, wenn wir es denn jemals gemacht haben, im besten Falle nicht, Menschen zu verurteilen für das, was sie da tun. Also wenn, und das sind so Dinge, die wir halt leider öfter mal hören, so Sachen wie, naja, ist ja kein Wunder, die ist ja auch immer so hektisch, kein Wunder, dass der Hund so ist, das hilft halt nicht weiter. Also das kann man vielleicht denken, wobei auch das schon ungünstig ist, das zu denken, sondern eher zu gucken, ja, okay, die sind sich da anscheinend ähnlich, wo kommt das her, was kann man daraus machen, wie kann man das verändern.
Ja, voll. Und auch nicht in diese Vorurteilsschiene zu fallen, denn es ist ja nicht automatisch so, dass der Hund so ist, weil der Mensch so ist.
Ja.
Ja, auch da sicher können sich Sachen bedingen, manchmal auch verstärken durch so, ne, so was, was wir eben hatten. Aber es kann auch andersrum laufen. Also es kann auch sein, dass ein extrem aufgeregter Hund zu einem an sich gut ausgestatteten Menschen kommt und den so runtermürbt über die Jahre, dass der plötzlich so fertig ist und sich anders, also sich selber nicht mehr wiedererkennt und auch wirklich das nicht von sich aus mitgebracht hat. Und es gibt auch Hunde, die leben bei Menschen, die wirklich total cool und entspannt und kontrolliert sind, und trotzdem ist dieser Hund extrem aufgeregt und überdreht, und da hat es nichts, ja, vielleicht wäre dann einfach nur noch schlimmer, wenn der Mensch auch hibbelig wäre. Aber man kann nicht kategorisch sagen, weil der Mensch hibbelig ist, wird auch der Hund hibbelig. Das ist zu vereinfacht, und das wäre ein hartes Vorurteil. Das würde ja auch ausschließen, dass der Hund eine eigene Persönlichkeitsentwicklung hätte, sondern nur vom Menschen abhängt. Und das ist ja Quatsch. Der bringt ja auch Genetik und Angeborenes und Erfahrenes in den ersten Lebenswochen mit.
Ja, 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 genau. Also, und das macht dann halt einfach so viele Möglichkeiten zu, weil selbst wenn wir das nur denken und nicht aussprechen, dann haben wir natürlich trotzdem als Person, die da von außen raufguckt und einen Überblick haben sollte, auch keinen, also einen Überblick in jede Richtung. Also wir müssen ja sehen, was ist, wir müssen sehen, was war, aber wir müssen auch sehen, was sein kann. Und je mehr Vorurteile wir da im Kopf haben, desto weniger können wir sehen, was die Möglichkeiten sind von diesen beiden Individuen da.
Ja. Ja. Und das, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe das oft erlebt, dass Menschen sich da tendenziell eher in so eine Schuldfrage reinsteigern, die ja auch sehr unproduktiv ist, ne, was du auch schon meintest, also gar nicht so, was kann ich tun, sondern eher so, was habe ich für Defizite und warum bin ich jetzt schuld? Auch teilweise tatsächlich schlimmerweise eingeredet von außen, dass sie oft gehört haben, naja, kein Wunder, und das ist immer das andere Ende der Leine, oder auch schon irgendwo sich Hilfe gesucht haben und sehr abgewertet wurden. Und dass oft dahinter so ein Perfektionsgedanke steht von, ich müsste ein anderer Mensch sein, was ja schwer zu erledigen ist als Lösung. Also ich kann es quasi gar nicht machen, weil ich müsste ja ein komplett anderer Mensch werden.
Total. Und trotzdem geht bei mir da jetzt gerade noch so ein Fenster auf, weil das auch eine total coole Methode ist, einen anderen Menschen zu spielen. Also da kommt es jetzt wieder darauf an, wie gut sich Leute darauf einlassen und ob das so passt zu Persönlichkeiten, aber in allen möglichen Settings, also ob es jetzt um Aggressionen, um Grenzen aufzeigen oder auch um dieses geht, ist es für viele Leute total hilfreich zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt mal nicht so viel damit, was du den ganzen Alltag machst. Das haben wir ja alles schon durch. Das kommt ja am Anfang und wir machen Sachen nicht schlimmer und so weiter. Und wenn es aber dann nachher ums Training geht, sagen wir mal, wir nehmen jetzt mal eine Viertelstunde hier in dieser Stunde und du tust mal so, du stellst dir zum Beispiel mal deine Dogwalkerin vor. Wie sieht die aus? Wie läuft die? Ne, was hat die für ein Auftreten? Und du tust mal so, als wärst du die, oder auch nur 5 Minuten am Anfang oder nur noch weniger. Du gehst mal von hier nach da hinten und wieder zurück und tust mal so und guckst mal, wie sich das anfühlt. Weil das ja auch wieder, ne, man muss ja auch erstmal rauskommen aus so alten Mustern und Gefühlen und, ne, und sich mal zu fragen, ja, wie würde die denn reagieren? Was würde die machen? Wie würde die gehen? Was hätte die für eine Körperhaltung und so? Und sich das so langsam, also ich bin ja sowieso großer Freund von möglichst alles ritualisieren in so Trainingsprozessen und dann auch zu sagen, okay, ich mache jetzt mal nur bei jedem Spaziergang immer von der Stelle bis zu der Stelle bin ich jetzt. Mache ich mir so ein alter Ego und die bin ich dann, ne? Und dann so ganz langsam und dann höre ich wieder auf damit. Und am nächsten Tag mache ich es vielleicht noch 500 Meter weiter oder 100 Meter weiter oder so. Und sich einfach so neue Abläufe, neue Prozesse ganz langsam anzutrainieren und den Rest der Zeit sagen zu können, jetzt scheiße ich aber drauf, finde ich total hilfreich. Weil man dann auch aus dieser Schuldspirale so ganz gut rauskommt. Und gesagt, das habe ich jetzt heute gemacht, das war mein Auftrag für heute und den Rest der Zeit bin ich halt genervt, oder?
Ja, und das funktioniert ja auch. Also wenn wir, ist so lustig, weil auf Hunde übertragen wird es oft verstanden, dass es wir wollen ja eine Verhaltensänderung erstmal herbeirufen und über diese Verhaltensänderung passiert es bestenfalls, dass auch über das Lernen und Erleben sich Einstellungen ändern, dass neue Optionen freigeschaltet werden, vielleicht sogar sich Gefühle ändern nachher. Also dass man sich tatsächlich ein bisschen in seinem Sein verändert. Aber der erste Schritt ist ja eine Verhaltensänderung gegen den inneren Antrieb, auch beim Hund. Also auch der wird ja, wenn er dann nicht mehr an der Leine hüpfen darf, trotzdem den Antrieb haben, das zu machen. Und wird dann vom Mensch davon abgehalten. Und über das nicht mehr hüpfen kann er ja erst in der Wiederholung erfahren, dass das auch ganz schön ist. Und vielleicht sogar schöner. Und dann vielleicht sogar ein eigenes Interesse entwickeln, das selbstständig aufsuchen zu wollen. Und das ist, für Hunde ist es immer so klar. Und bei den Menschen höre ich dann oft, dass die denken, sie müssten ihren Charakter komplett, weißt du, sie müssten jetzt sofort anders fühlen und anders denken. Und das, wie du sagst, es ist erstmal ein Schauspiel. Das ist erstmal ich verändere eine Reaktion. Ich verändere einfach, wie schnell oder langsam ich mich bewege, ob ich was sage oder nichts sage. Meine Gedanken sind ja erstmal so. Das geht uns doch allen so. Und keiner von uns sagt, ach so, ich bin jetzt mal entspannt.
Aber
Ich
das
schalte
denken
weg.
Leute immer, ne? Die denken
Ja.
immer, dass sie das sofort umsetzen müssten, weil man ihnen das einmal erklärt hat. Und viele Trainer und Trainerinnen denken das leider auch. Ich habe dir das doch gesagt. Ich weiß nicht, wieso die das nicht mögen. Wieso macht die das nicht? Der hat das schon so oft gesagt. Ja.
Ja, und das ist dieses Lernprozess und es nimmt einfach nur, also es ist so eine, finde ich, so eine ganz körperliche Sache erstmal. Und das Coole finde ich auch gerade, dass Hunde das super gut annehmen, also Menschen ja auch, selbst wenn das noch richtig holzig daherkommt. Und man irgendwie denkt, das ist so krass schlecht geschauspielert gerade, hat es trotzdem schon einen Effekt, vielleicht noch nicht den Effekt, und man wächst so rein. Und also Reaktionsmaßnahmen des Körpers kann man sich einfach anlernen Und das kennen Leute, die ja mit aggressiven Hunden zum Beispiel arbeiten, mit sehr aggressiven Hunden. Die sind auch aufgeregt, die haben auch Angst, die haben auch Adrenalinausschüttung, wenn die attackiert werden. Und es ist eine rein erlernte Reaktion, ruhig stehen zu bleiben. Oder bei der Feuerwehr oder so. Das ist ja nicht, dass denen das egal ist, dass sie in ein brennendes Haus laufen. Ja. Wenn das Ziel wäre, kann man auch sagen, das ist aber ein komisches Ziel, weil das wäre schräg, wenn einem das egal wäre. Aber man kann seine Körperreaktionen lernen, wie gehe ich damit um? Und das reicht doch. Man muss nicht seine Persönlichkeit auf den Kopf stellen.
Ja. Ja, und dann wird es einfach immer geübter und geübter und fühlt sich immer besser an. Und oft gehen dann solche Prozesse tatsächlich von außen nach innen. Mhm. So. Wenn nichts anderes sind Atemübungen oder Meditationen. Man trainiert seinen Parasympathikus schneller anzuspringen und zu sagen, okay, dann entspanne ich mich jetzt. Das dauert am Anfang länger und wird im besten Falle geht es dann schneller. Und all diese Dinge kann man ja zusammenbringen. Ne, auch in so einem Training. Und je mehr man Menschen da auch mitnehmen kann, diesen Prozess zu verstehen, ne, also auch zu sagen, okay, wir machen jetzt, keine Ahnung, gehst jetzt von da nach da und jetzt machst du gleichzeitig die Atemübung, die wir eben gemacht haben. Oder was es noch so für schnelle Parasympathikus-Übungen gibt, können wir eigentlich auch nochmal was zu machen. Und dann führt sich das so zusammen. So.
Ja, genau. Und dann Schritt für Schritt, man, was du schon meintest, man sucht sich kleine Momente raus. Viel in den ersten Maßnahmen reicht es ja viel, erstmal sich damit zu beschäftigen, gar nicht zu reagieren.
Ja.
Das ist ja anstrengend genug, wenn man immer in den gleichen, dass man dann immer doch Nein aus, vor ihr sitzt, Platz auf deinen Nunnekorb. Sich das zu verkneifen, damit hat man ja erstmal gut zu tun. Das heißt aber ja auch, dass die Menschen auch so ein bisschen vorgearbeitet sind. Über die ersten Maßnahmen lernen die schon mal, ihre alten Mechanismen zu stoppen. Zum Beispiel nicht zu meckern mit dem Hund oder nicht zu reagieren. Und wenn man dann anfängt, neue Muster für den Menschen einzutrainieren, ist der ja auch schon in einem Lernprozess und hat schon mal das Alte sozusagen gehemmt, und dann was Neues drauf zu tun, ist ja leichter als direkt was ganz Neues zu machen. Ne? Also da auch klar kriegen die Menschen ja die Zeit mitzukommen.
Ja. Ja. Genau. Ich glaube, Verständnis ist da von allen Seiten der wichtigste Schlüssel. Also Verständnis von uns, dass das nicht mal eben so geht und dass es auch nicht so einfach ist, dass man Leuten einfach sagen kann, jetzt entspann dich doch mal, nur weil man es einmal gesagt hat. Ne? Verständnis dafür, dass das für Hunde alles auch, oder für diese Hunde echt herausfordernd ist oder überfordernd in der Regel. Und auch Verständnis für uns selbst oder die Beratenden selbst, dass das auch, also werden wir auch noch einen ganzen Teil widmen dem, weil das auch total herausfordernd ist, ne? Also auch sich da nicht anstecken zu lassen, da selber irgendwie entspannt zu bleiben, wenn da solche Hunde kommen und teilweise solche Menschen auch noch, und dann ist das alles ein Chaos und laut und wild und viel Bewegung und weiß nicht. Und dann wird ganz schnell geredet und dann wird noch gebellt und so. Das ist schon anstrengend. Anders als Hunde, die einen gerne beißen wollen, aber es ist auch nicht weniger anstrengend, finde ich. Ja, also werden wir auch nochmal drüber sprechen.
Ja, genau. Ja, das wieder mal sind wir bei genau zuhören, genau hingucken. Seine Vorurteile, die ja auch hilfreich sein können, weil sie aus Erfahrungen entspringen, vielleicht über Bord werfen können oder andere Optionen mit einbeziehen und dann gucken, wie stärke ich den Menschen so, dass der genauso Schritt für Schritt mitgenommen wird wie der Hund und dass dem genauso zugestanden wird, ja, wie du am Anfang sagtest, ne? Wir haben ein gemeinsames Thema, wir gehen das gemeinsam an und wo können wir leicht schnelle Erfolge zusammen feiern, um wieder Handlungsfähigkeit zu empfinden, und das macht wieder ruhig und das macht wieder selbstbewusst, und das ist dann, wenn es gut läuft, so ein Kreislauf, der sich nach oben immer weiter bestärkt und bestärkt und
ja.
Viele gute Erfahrungen auch für den Mensch machen dann wieder ein besseres Gefühl, machen wieder mehr Ruhe. Ja, es kommt dann so miteinander.
Ja, erzählt uns doch gerne, wie da eure Erfahrungen sind. Da freuen wir uns immer sehr. Wir haben jetzt gerade gestern eine längere Podcast-Folge aufgenommen zu einer längeren Mail, die wir bekommen haben. Also wir bearbeiten und lesen das alles sehr, sehr gerne. Wir freuen uns sehr über eure Erfahrungsberichte. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten schicken. Hier bei Instagram geht das. All das finden wir gut, sofern es themenbezogen ist. Also ihr müsst Hundeprofis sein und im Moment beantworten oder bearbeiten wir auch nur Hebelhunde-Kram. Aber genau, da freuen wir uns. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche, glaube ich. Diese Woche nicht mehr. Diese Woche ist ja kurze Woche und Feiertag und so. Genau. Dann alles Gute für die imaginären Welpen da bei euch.
Dankeschön, ja, ja. Es sind noch abzugeben. Wer noch einen unsichtbaren Welpen sucht, Schnipsel hat noch
mehr. Hilf ihr mal ein bisschen, damit sie sich nicht so aufregen muss. Vielleicht musst du die auch mal ein bisschen betreuen.
Ich mache mal ein Vermittlungsfoto. Kosten aber 450 Euro Schutzgebühr.
Ja, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Guck mal, wie praktisch die sind.
Stimmt, sind auch schon stubenrein.
Ja. Das weißt du nicht, das kann man einfach nur nicht sehen.
Das stimmt.
Okay, bis bald.
Bis bald, tschüss.